Ja, schon wieder ein Montagmorgen, unglaublich, wie die Zeit vergeht. Und wieder sprechen wir mit Sergi Lochthofen, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
War ja schon wieder ein spannendes Wochenende. Das ist extrem. Und die Diskussion um den Liberalismus, die gehen ja wieder los und laufen ja ständig. Wie haben Sie das Wochenende verfolgt? Haben Sie auch der FDP an den Lippen gehangen?
Naja, ich habe es natürlich mit einem Auge gesehen. Ich hatte noch anderes zu tun. Aber es ist schon spannend im Augenblick und es war ja auch zu erwarten nach diesem Wahldesaster im Südwesten, dass die Liberalen nicht einfach so weitermachen können wie bisher.
Ja, bisher haben sie ja immer mit Guido Westerwelle weitergemacht. Er war ja der junge, aufstrebende, der ja die Partei aufgemischt hat mit einem neuen Politikstil, mit einem neuen Kommunikationsstil. Ihm haben ja viele Jahre die Leute vorgeworfen oder viele ihnen vorgeworfen, dass er sehr oberflächlich und nur auf Wirkung geht. Hat sich das jetzt bestätigt?
Ja, das ist immer so im Leben. Wenn man erfolgreich ist, finden das alle toll. In dem Augenblick, wo es daneben geht und plötzlich man sieht, dass da nicht viel Substanz dahinter ist, dann kommen die Vorwürfe. Nun ist es natürlich fast lustig, wenn man feststellt, dass ein knapp 50-Jähriger jetzt aufs alten Teil soll und die Jüngeren ran sollen, die Anfang 30 sind. Das zeigt einfach nur, dass die Personaldecke an Führungspersonen, an solchen, die auch das machen könnten, auch redegewandt genug sind und vor allem das Gewicht haben, in der FDP sehr, sehr dünn ist. Und ich glaube, es wird nicht ohne weiteres dieser Übergang auch erfolgreich sein.
Hm. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland liberal ein Schimpfwort ist und die Steigerung ist dann neoliberal. Welche Rolle sollte denn der Liberalismus spielen in Deutschland? Muss der neu definiert werden oder müsste sich die FDP neu definieren?
Na, das ist ja im Prinzip auch einer der Fehler, die Westerwelle und seine Mannen um ihn herum, die sind ja alle dran beteiligt gewesen, er ist ja nicht allein gewesen, begangen haben. Das Land und überhaupt die westliche Welt durchlebte ja eine schwere Finanz- und Wirtschaftskrise. Man sagt, die größte Finanzkrise aller Zeiten. Das war eine Folge eines falsch verstandenen Liberalismus, der eben halt dann auch zu Recht neoliberal genannt worden ist. Und dass just eine Partei, die das am härtesten, kompromisslosesten hier in Deutschland vertreten hat, dann bei einer Wahl 15% bekommen hat, trotz dieser Krise, das erscheint ja doch eine etwas merkwürdige Pointe der Geschichte zu sein. Und die Dinge werden jetzt im Prinzip zurechtgerückt. Also man hat schon den Schuldigen mitgefunden.
Hm. Woran ist denn nun die Krise der FDP schuld? Ist es die Klientelpolitik, dass also Hoteliers und Besserverdienende und eine bestimmte Lobbygruppe bevorzugt wird? Ist es was die römische Dekadenz, was Westerwelle Leute beschimpft hat? Oder wo fing denn der Zerfall der FDP an?
Also es ist natürlich in einer Zeit, wo viele Menschen aus sozialer Not heraus auf Zuwendung des Staates angewiesen sind, von Dekadenz zu sprechen, war natürlich instinktlos hoch drei, aber das hat sicherlich die Wähler der FDP nicht sehr berührt, weil die selbst möglicherweise aus ganz anderen Überlegungen zur Wahl gehen, beispielsweise, dass der Steuerlast von ihnen genommen wird, auch wenn sie schon Gutverdiener sind, wie wir wissen bei der FDP. Nein, ich glaube, da ist einfach der Zeitgeist über sie hinweggegangen und ich würde mal sagen, es ist ja interessant, dass niemand in diesem Zusammenhang von Angela Merkel spricht, beispielsweise auch von dem Verhalten in der UNO bei der Abstimmung zu Libyen, dass das alles an Westerwelle kleben bleibt als Außenminister, der eben halt auch kein Glück hatte. Ich glaube, da ist auch viel, Rachelust bei der Kanzlerin dabei gewesen. Wir sind uns ja sicherlich hier in dieser Runde einig, dass von den 15%, die die FDP bei der letzten Bundestagswahl bekommen hat, sie traditionell 5% nur beigesteuert hat und 10% Überläufer aus der CDU-Wahl. Das hat natürlich die Kanzlerin Herrn Westerwelle nie verziehen und sie hat alles dafür getan in den letzten Jahren, dass die Liberalen auf ihr natürliches Maß zurückschrumpfen, jetzt sind es nicht mehr mal 5%.
Mhm. Zurück zur Innenpolitik oder zu dem, was die FDP vertreten hat. Die FDP war ja in den letzten Jahren immer die aufgepasst haben, dass der Staat nicht so großen Einfluss bekommt. Das ging ja nicht nur um Steuererleichterung, um Steuerpolitik, sondern es ging ja darum, dass der Staat sich so wenig einzumischen hat in die Geschicke des Landes. Und nun hat ja gerade der Staat gezeigt, dass er der einzige Retter ist in der Bankenkrise, in der Wirtschaftskrise und jetzt ja auch handlungsfähig ist Energiekrise. Ist denn die FDP-Politik von gestern, die sagt, der Staat muss sich immer weiter aus den Aufgaben zurückziehen?
Also, dass man immer ein Auge auf Bürokratie haben muss, auf den Zugriff des Staates, das ist sicherlich auch richtig. Ich glaube nicht, dass nur Staatsentscheidungen auch immer die besseren sind. Wir haben das ja auch in der jüngeren Geschichte bei uns hier im Osten, in der DDR, auch anders erlebt. Gleichzeitig, glaube ich, würde es der FDP sehr, sehr schwer fallen, die neuen Herausforderungen auf diesem Gebiet tatsächlich zu meistern, denn wir haben hier nicht nur den Staat, sondern wir haben ja auch große Unternehmen, Monopole, Denken Sie an die Energieriesen, die sehr, sehr frei von jeglichen Fesseln, unabhängig davon, was die Gesellschaft davon hält, sehr eigennützig für den eigenen Profit arbeiten. Das heißt also, an dieser Stelle müsste man auch, wenn man Wirtschaftspolitik vernünftig macht, auch stärker einsteigen. Aber das hieße für die FDP so ähnlich wie beim Atomausstieg, plötzlich wieder vom Ausstieg zum Ausstieg zum Ausstieg zu kommen. Das ist nicht sehr glaubwürdig.
Wenn Sie jetzt Politikberater wären und in einem Think Tank arbeiten würden und die FDP beraten müssten, was würden Sie denen denn ans Herz legen? Ja. Auf welche liberalen Werte sollten Sie sich denn besinnen?
Ich würde am besten erstmal Genscher und Lambsdorff liften lassen und ihnen eine Frischzellentherapie verschaffen, weil ich glaube, es wird sehr schwer sein, mit den jungen Leuten mittelfristig Glaubwürdigkeit zu erzielen. Das heißt, die FDP ist in einer viel schwereren Krise, als man es im Augenblick sieht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Westerwelle sich als Außenminister halten kann, weil er natürlich im Gegensatz zu Genscher, der seinerzeit als ein Parteivorsitz das abgegeben hatte, das weitergemacht hat, ja nicht populär ist. Das heißt, ein traditionell in Deutschland hoch angesehenes Amt, wo im Prinzip jeder, selbst Joschka Fischer hat bei den CDU-Wählern großen Bonus gehabt, jeder sehr populär war, das hat er nicht geschafft für sich zu nutzen. Insofern glaube ich nicht, dass da im Augenblick auch mit den jüngeren Herrn Rössler oder Herrn Lindner oder den anderen ohne weiteres was zu reißen ist.
Was braucht nun die FDP? Neue Köpfe oder nicht eigentlich eine programmatische Diskussion, eine Neuorientierung der Partei?
Ja, wenn Sie von Neuorientierung sprechen, dann braucht eine Partei 15 Jahre, um das umzusetzen. Sie muss wieder zu den liberalen Wurzeln zurückführen, die natürlich auch sozial waren. Das hat man total vergessen. Man hat sich verengt auf Steuersenkung und in der Tat verheerend war diese Geschichte mit den Hoteliersteuern. Das heißt, man hat auch noch die Zeichen nach außen hin so gesetzt, dass das an ihnen klebt. Und ich muss jetzt noch ganz klar sagen, das sollte man nicht übersehen, man hat einen Partner an der Seite, Angela Merkel, die kein Interesse hat, dass die Liberalen sich wieder berappeln. Denn sie ist ja auch aufgrund ihrer Ostprägung viel, viel stärker auf eine große Koalition fixiert. Das wäre viel lieber. Und wenn Sie am Wochenende die Nachrichten aus der CDU hören, Frau von der Leyen, der Umweltminister, sie senden ja schon Signalraketen Richtung Grüne. Das heißt also, ich habe das Gefühl, Frau Merkel hat die FDP schon längst abgeschrieben.
Hm. Kommen wir mal zum Osten. Im Osten hat ja die FDP schon traditionell nicht so die große Rolle gespielt, oder?
Ja, wir haben die Ausnahme gehabt in Sachsen-Anhalt. Da hat der Genscher einfach einen ganz persönlichen Bonus gehabt, aber der ist auch nach 20 Jahren verblasst. Die Wähler jetzt honorieren das nicht jedes Mal aufs Neue und die einzige Vertreterin der Spitze der FDP, Frau Pieper, hat nun keine Leuchtkraft entwickeln können. Ist auch, sage ich mal, von ihrer Art her keineswegs jetzt jemand, der mitreißen kann. Das heißt, hier im Osten gibt es auch diese Klientel nicht. Daran haben ja auch zum Teil die Grünen zu knabbern. Also die haben ja sich zum Beispiel in Thüringen in das Parlament reinkämpfen können. Aber die Schicht, die das trägt, beispielsweise wie im Südwesten, die ist viel kleiner. Dort sind die Grünen in die traditionelle Klientel eingedrungen der FDP und haben sie für sich genutzt. Das ist in Thüringen ein sehr schmaler Grat, sodass ich vermute mal, die FDP im Osten speziell es noch schwerer haben wird als im Westen.
Zum Kern
bleibt eine Regionalpartei West, so wie die Linke zum Teil eine Regionalpartei nach wie vor noch ist, obwohl sie sich nach Westen bewegt, die stärker im Osten verwurzelt ist.
Zum Kern des liberalen Rechtsstaats gehört es ja, dass man das Verhalten und nicht die Gesinnung bewertet und sanktioniert. Bräuchte es nicht in dem Zusammenhang tatsächlich wieder neue liberale Werte, sagen also eine Toleranz in einer Gesellschaft, die die Leute nicht nach dem beurteilt, was sie sagen und wie sie aussehen, sondern nach dem, was sie tun. Eigentlich ist doch der Wert des liberalen Rechtsstaats eigentlich ein positiver.
Das ist richtig. Wir haben ja auch in der Geschichte Situationen gehabt, wo die FDP eine ganz wichtige Funktion gespielt hat. Denken Sie an die Ostöffnung der Bundesrepublik unter Willy Brandt und Scheel. Das heißt also, man hat, wenn man sich auf solche breiten Auffassungen des Liberalismus besonnen hat, auch punkten können. Wir haben ja eine Leuthäuser Schnarrenberger in der FDP, die noch so diese Traditionenlinie vertritt, aber die ist sehr verkümmert in den letzten Jahren. Man hat sich sehr stark auf Wirtschaft fokussiert, auf die Erfolgreichen in der Wirtschaft und die haben ein ganz eigenes Interesse, Gewinne zu machen und die interessiert unter Umständen die FDP auch nicht sonderlich in diesem Zusammenhang. Man hat andere Möglichkeiten, auf Staat und Gesellschaft einzuwirken. Wir merken es ja gerade, wenn der RWE-Chef klagen will gegen die Stilllegung von Biblis, dass da, sage ich mal, auch das Bewusstsein da ist, was geht mich an, was hier 90% der Bevölkerung wollen. Wir wollen unsere, ich sag's mal, Leger-Knete. Ich glaube, da hat aber auch der Verbraucher die Möglichkeit, also wenn er RWE-Kunde ist, zu sagen, nein, bitte, das möchte ich nicht. Und dann müsste man auch mal diesen großen Monopolen und Großunternehmen auch mal die Grenzen aufweisen.
Mhm. Danke für die Überleitung. Kommen wir genau zu RWE und Co. Da gibt es ja die Energieriesen, die sagen, wir klagen erstmal nicht. Wir warten, wie die Energiepolitik des Landes aussehen wird und wenn die politischen Entscheidungen getroffen werden, verhalten wir uns dazu. Aber RWE will klagen und klagt. Ist das dreist?
Das ist dreist. Das ist, glaube ich, auch eine Verkenntnis der Lage. Die Menschen bewegen sich, die diese Entscheidungen treffen, in einem kleinen Zirkel, wo man ja auch andere Industrielle trifft, die alle sagen, das kann doch nicht wahr sein und ihr habt die Kraft, wenn ihr jetzt nachgebt, etc. etc. Man sieht es ja auch schon in den Talkrunden, wenn der ehemalige BDI-Vorsitzende Henkel da schon wieder Stimmung macht in diese Richtung, sind ja auch Lobbyisten in erster Linie, also das ist Vertreter von ganzen Gruppen. Also ich glaube, da ist was Grundsätzliches im Gang, auch mit Fukushima als Hintergrund, und ich vermute mal, es kann auch passieren, dass diese Großunternehmen im Energiebereich überdrehen, ganz einfach, und da trägt, glaube ich, RWE im Augenblick dazu bei, zumal auch die Kanzlerin und die CDU nicht begeistert sind, wenn so eine Entwicklung in einer Situation, wo sie mit Glaubwürdigkeit sowieso zu kämpfen haben, noch eintritt. Das heißt, hier kommt die Gier der Unternehmen direkt durch.
Jetzt haben wir schon wieder nicht über Thüringen gesprochen, das machen wir dann nächste Woche, denn wir sind ja hier in unserem kleinen Land.
Ja, das betrifft alles auch Thüringen, das ist gar keine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass die Kollegen hier, also die in die Politik machen und auch die FDP, die sehr honorisch sind, die auch nicht diesen ganz harten neoliberalen Kurs die ganze Zeit gefahren sind, dass die natürlich entsetzt sind vor dem Scherbenhaufen, der da liegt in Berlin.
Dann werden wir nächste Woche nochmal über Thüringen reden. Da gibt es sicher auch eine ganze Menge über die Schulreform, über die Gebietsreform zu sprechen. Denn da liegen einige Aufgaben in den nächsten Jahren vor den Thüringer Politikerinnen und Politikern. Das werden wir nächste Woche angehen.
Und wir können uns noch über Autoverkäufe und Käufe.
Das verschieben wir von Woche zu Woche. Naja, aber das okay. Problem bleibt natürlich. Herr Lochthofen, ich bedanke mich, wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ja, ich wünsche den Zuhörern auch einen schönen Tag.
Tschüss, das war Sergej Lochthofen, langjähriger Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Jetzt hören wir Art Brot mit Lost Weekend.